Es fügt sich wirklich unglaublich gut, dass dieses Evangelium kommt heute. Kirchlich, von den Nachrichten her, sind wir nicht vom Unwetter umgeben, sondern von den Berichten aus Erfurt. Haben Sie da die eine oder andere Schlagzeile gehört? Ist ja sehr interessant, der Katholikentag begann vor 150 Jahren als Gegenentwurf zum politischen Establishment in einer Republik, in der die Katholiken in der Minderheit waren, in einem Staat, der einen langen Kulturkampf gegen die katholische, die römische Kirche geführt hat. Und heute, wo die Kirche in fast totaler Bedeutungslosigkeit versunken ist, schlagen sich die Politiker darum, in Erfurt einen Platz auf dem Podium zu bekommen. Das ist sehr interessant. Es geht um die Themen, die die Republik bewegen. Es geht natürlich viel um die Klimakrise. Es geht viel um die Gefährdung der Demokratie durch die rechten Parteien, unter anderem die AfD. Sie kennen ja auch diese Nichtwahlempfehlung der Bischofskonferenz vor einigen Wochen. Ich will das überhaupt nicht kommentieren und bewerten. Ich beschreibe einfach, was so passiert. Und von diesen allgemeinen politischen Themen gibt es dann so am Rande so kleine Lichtblicke. Sehr amüsiert hat mich die Berichterstattung über das Publikumsgespräch unseres Bundeskanzlers Olaf Scholz in der Oper von Erfurt. Da habe ich ja selbst 7 Jahre gearbeitet, also ich weiß, wie es da ausschaut. Und als er sich über dies und jenes unterhalten wollte, fingen Klimaaktivisten an, laut dazwischen zu schreien, haltet doch mal die Klappe, war nicht besonders erfolgreich. Und wissen Sie dann, was passiert ist? Dann hat das Publikum angefangen, alte Kirchentagslieder zu singen. Frieden, schenk uns deinen Frieden, Herr, schenk uns deinen Frieden. Ja, Sie kennen das, den Kanon. Irgendwann haben die Krawallmacher dann den Weg nach draußen gefunden. Ich glaube nicht so ganz freiwillig, aber so war das. Also der Friedenskanon bringt die Klimastörer zur Ruhe. Ein Glück nur, dass sie sich nicht festgeklebt hatten. Ansonsten hätten sie ihre Lieder sehr lange singen müssen. Selbst Habeck war dort und entschuldigte sich quasi dafür, dass er bisher noch nie auf einem Katholikentag war, als sei es für einen grünen Spitzenpolitiker und Wirtschaftsminister wirklich die Kernveranstaltung, wo er schon längst hätte auftauchen müssen. Bis hin zur großen Schlagzeile unseres Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der sagte, ja, das Problem sei ja der Vertrauensverlust in die Kirchen. Der Staat bräuchte die Kirchen so dringend. Und das Problem besteht wohl darin, dass die Kirchen zu wenig Anstoß bieten für die Leute. Es ist zu blass, es ist zu wenig profiliert. Ich hoffe, das kann man mir nicht nachsagen, dass ich nicht genug Anstoß biete oder dass ich zu blass wäre in dem, was ich so von mir gebe. Menschen, sagt Frank-Walter Steinmeier, die nach Sinn suchen in ihrem Leben, bekommen bei uns nicht genug geistliche Kompetenz, nicht genug überzeugende Antworten und nicht genug empathische Begleitung. Interessant, oder? Also, es ist eigentlich genau das, was ich letztes Wochenende versucht habe zu erklären oder woran ich mich abgearbeitet habe. Wir tun alles Mögliche, bloß nicht unser Kerngeschäft. Und heute haben wir das Glück, dass wir mittendrin sind im Kerngeschäft. Es geht nämlich um die 10 Gebote. Und nachdem wir alle nicht die Kapazität haben, um 10 Gebote zu behalten, macht uns die Kirche die Freude, eben nur ein Gebot zu präsentieren. Und das hat auch mit dem heutigen Wochentag zu tun, das sogenannte Sonntagsgebot. Wunderbar. Das ist sehr unmodern, denn der moderne Mensch sagt, ich bin total flexibel in meiner Arbeitszeit, wie ich das mit der Freizeit einrichte, ist meine Geschichte. Mal schauen, vielleicht arbeite ich mal sonntags und habe dafür dann Dienstag oder Mittwoch frei. Ich lasse mir doch von der Kirche nicht vorschreiben, wann ich frei zu machen habe und wann ich zu arbeiten habe. Ich tue das so, wie es gut für mich ist, wie es für meine Familie passt, für meine Pendelbeziehung, was auch immer. Und ehrlich gesagt, was gibt's denn Schöneres, als am Sonntag shoppen zu gehen? Ich habe hier meine Shopping Queens in der ersten Reihe. Wir waren beim letzten verkaufsoffenen Sonntag auch mal als Kirche präsent. War gar nicht so schlecht. Also, der moderne Mensch braucht so eine verbindliche, objektive Regel nicht, weil er ja selbst weiß, wie es besser geht. Ich erschöpfe mich 5 Tage in der Arbeit und dann erhole ich mich halt so, wie es geht. Also ich laufe leer und dann tanke ich wieder auf wie so ein Duracell-Männchen. Für die Älteren unter Ihnen, das war mal eine Werbesendung für einen Batteriehersteller. Und dann kommt dieses verstaubte Buch mit 3000 Jahre alten Regeln und sagt, nee, es ist nicht in deiner Entscheidungsmacht, wann du arbeitest und wann du nicht arbeitest. Es ist ein göttliches Gesetz, dass bitteschön alle am Sonntag nicht arbeiten. Alle. Auch Gastronomen, auch Straßenbahnfahrer, auch Fluglotsen. Und es gibt tatsächlich ein Land auf dieser Welt, wo man das mal anschauen kann, was passiert, wenn die Sabbatruhe gehalten wird. Versuchen Sie mal, Freitag auf Samstag in Israel zu reisen. Es wird fast nicht funktionieren, weil tatsächlich sich in diesem Land, auch wenn es sehr säkularisiert ist, sich weite Teile des öffentlichen Lebens einfach lahmlegen. Da passiert nichts. Ziemlich gruselig für jemanden, der gewohnt ist, dass eigentlich jeden Tag Action ist und immer Dienstleistung zur Verfügung steht. Die Juden haben es selbst nie so gemacht. Es ist also auch wieder eine Provokation. Ein kleiner Gruß an Frank-Walter Steinmeier. Das ist sehr profiliert, was da in Deuteronomium 5 drin steht. So profiliert, dass die Juden sich nie dran gehalten haben. Da steht nämlich drin, die Sabbatruhe, lieber Leser, gilt für alle ausnahmslos. Es gilt für Leute der jüdischen Religion und die nicht dazu gehören. Es gilt für Leute, die hier zu Hause sind und Fremde, egal woher sie kommen. Es gilt für Freie wie für Sklaven. Ja, auch ein Sklave soll in einem jüdischen Land nicht arbeiten am Sabbat. Und es gilt sogar für die Tiere. Also auch ein Reittier, ein Nutztier, ein Lasttier darf am Sabbat nicht benutzt werden. Krass, oder? Die ganze Volkswirtschaft liegt still und ich darf auch keinen für mich arbeiten lassen. Ich darf also nicht sagen, ich bin ein frommer Jude, mein syrischer Sklave macht heute den Haushalt. Ist verboten. Ich darf nicht sagen, ich bin ein frommer Jude, also setze ich mich in eine Sänfte und lasse mich von ein paar Römern durch die Gegend tragen. Ist verboten. Es gilt für alle diese totale Ruhe. Und es wird begründet, sowohl dort in der Stelle und noch ein bisschen allgemeiner in der Bibel. Ich liefere Ihnen mal Begründungen, warum am Sabbat Ruhe zu halten ist. Erstens, wegen der Schöpfung. Gott, nach dem ersten Schöpfungsbericht, Genesis 1, schafft die Welt in 6 Tagen, in 6, nicht an 7. Weil am 7. Tag ruhte er. Und das ist sozusagen die Vollendung der Schöpfung, ist, dass Gott ruht. Und durch die Verschiebung von Auferstehungstag und Sabbat, Judentum, Christentum, ist bei uns der erste Tag der Woche, jetzt der Sonntag, der Ruhetag. Wir beginnen unsere Woche mit dem Ruhentag, mit der Vollendung der Schöpfung. Das Zweite, worauf Gott hinweist, du warst selbst ein Sklave in Ägypten. Sklave heißt, du musstest immer arbeiten und hattest nie Ruhe. Die Herkunft des Volkes Israel ist aus der totalen Versklavung und jetzt bitte komme hinein in die Freiheit. Und die Freiheit heißt, es gibt einen Tag in der Woche, da ist gar nichts. Im Alten Testament schafft Gott den Menschen zur Freiheit. Und im Neuen Testament erlöst Jesus den Menschen zum Heil. Alles das ist Sonntagsruhe, daran soll man sich erinnern. Das sind die Begründungen. Jetzt können Sie sagen, gut, das mit der Sklaverei, das ist ja schon wahnsinnig weit weg. Ich hatte heute einen Einkehrtag im Schönstadtzentrum in Kasing mit der SKIO Jugend- und Familienarbeit und schau einer an, da habe ich mit denen diskutiert, mit den Kids und den Kindern dort, ob Menschen sich versklaven. Zum Beispiel, wenn ihr Leben nur noch daraus besteht. Versklave ich mich oder bin ich frei? Wir haben zu wenig Profil, wir haben zu wenig Provokation. Bitte schön, Sie kriegen es. Ich behaupte, die Menschen heute neigen so sehr zur Versklavung, zur Selbstversklavung wie noch nie. Wir haben extrem hohe Leistungsanforderungen. Wie viele Menschen ruinieren sich, ihre Ehe, ihre Familie, wegen ihrer Karriereerwartungen? Wie viele Kinder haben nichts von ihren Eltern wegen der hohen Erwartung, wegen des hohen Stellenwerts von Arbeit? Wie gehe ich um mit Menschen, die nicht leistungsfähig sind? Oma, du hast doch auch nichts mehr vom Leben, nimm doch diese Pille. Oder Kinder, die behindert zur Welt kommen könnten, das ist doch kein Leben, das ist besser, wenn die gar nicht zur Welt kommen. Das sind Denkweisen, wo ich frage, ist das frei oder ist das versklavt? Wenn ich sowas in der Tasche habe und immer erreichbar bin, 24 Stunden am Tag, auch nachts, auch im Urlaub, ist das Freiheit oder ist das eine Form von Sklaverei? Die Vorstellung vom menschlichen Körper, ich habe vorhin noch mal ein bisschen gegoogelt, ich bin eine Maschine, war eine, ja, ein, würde ich sagen, ein Irrläufer der Philosophie und der De La Mettrie, gehört heute zum Profisport dazu. Ich habe Zitate gefunden von Triathleten, von Boxerinnen, von allem Möglichen, die sich stolz präsentieren und sagen, mein Körper ist eine Maschine, ich funktioniere immer. Ist das eine Form von Sklaverei? Bis hin zu all diesen ganzen neuen Süchten, die wir kennen. Also mediale Abhängigkeit, Arbeitssucht, Sexsucht, Geltungssucht, Kaufsucht, gibt es eine ganze Reihe von nicht stofflichen Süchten. Ist das Freiheit oder ist das Sklaverei? Könnte man sagen, es gibt ja auch Gegentrends, die aber meines Erachtens nach eher Teil des Problems als der Lösung sind. Wenn ich von Entschleunigung dauernd rede, bin ich offensichtlich zu schnell unterwegs. Wenn eine Kultur von Digital Detox spricht, habe ich offensichtlich zu viel Dauer, mediale Belastung um mich herum. Wenn es um Achtsamkeit geht, nehmen sich die meisten Menschen scheinbar nicht mehr wahr. Body Awareness und Work-Life-Balance. Ihr Lieben, Work-Life-Balance ist keine Sache, dass ich mich 46 Wochen im Jahr auspowere und 6 Wochen erhole. Das ist nicht Work-Life-Balance. Work-Life-Balance im Sinn unserer Kultur heißt, dass ich jeden Tag ein Maß finde an Anforderung und Erholung, dass es mir ermöglicht, in einem guten Gleichgewicht zu leben. Wie frei sind Menschen heute wirklich? Der Sinn des Sonntags ist nicht vordergründig, damit Familien Zeit füreinander haben, dass Papa zu Hause ist. Das stimmt auch. Der religiöse Sinn geht viel, viel tiefer. Es geht darum, dir klarzumachen, Mensch, du bist zur Freiheit geschaffen und du bist dazu geschaffen, nutzlos zu sein. Der Sonntag soll mich daran erinnern, dass ich die höchste Würde des Menschseins erreiche, wenn ich zu nichts zu gebrauchen bin. Und daran muss ich mich einmal in der Woche erinnern. Ein kleines Kind, ein Säugling, kann nichts und trotzdem hat er die höchste Würde des Menschseins. Ein kranker, dementer alter Mensch ist nicht produktiv, ist zu nichts zu gebrauchen. Trotzdem hat er die höchste Würde des Menschseins. Ein behinderter Mensch, egal ob ungeboren oder geboren, hat die höchste Würde des Menschseins. Wir brauchen den Sonntag, um uns klarzumachen, Mensch, wofür bist du geschaffen? Zum Sein in der Gegenwart Gottes. Nicht zur Produktivität, nicht zum Rumrennen, nicht zur Leistungssteigerung. Und deswegen ist die Sonntagsruhe so wichtig. Kerngeschäft. Die Kirche verkündet den Sonntag aufgrund ihres Menschenbildes. Sie zeigt, wofür der Mensch wirklich da ist. Die Vollendung der Schöpfung ist der siebte Schöpfungstag, an dem Gott nichts tut, weil wir nicht dafür da sind, etwas zu tun, sondern zur höheren Ehre Gottes. Ich hoffe, das war genug Profil und genug Provokation zur Ehre unseres Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Amen.